wenn du reinkommst und es ist einfach so, als ob er jeden Moment wieder kommen könnte. Es ist noch ein anbissiges Stückchen beleidigtes Brot rumgelegen. Seine Schuhe, seine Kleider, es war alles eigentlich rum, bis aufs Nattel und er.
Das ist Alva. Vor 5 Jahren hat sie ihren damaligen Lebenspartner verloren. Ich bin Elina. Alva und ich, wir kennen uns schon seit 14 Jahren. Wir haben uns beruflich kennengelernt und schnell gemerkt, dass wir auch sonst eine gemeinsame Wellenlänge haben. Als sie mich nach einem Umzug mal nach meiner aktuellen Adresse gefragt hat, habe ich gedacht, jetzt kommt dann sicher gleich eine Einladung zu einem Hochzeitsapero. Stattdem ist aber etwas anderes gekommen. Eine Todesanzeige von ihrem Verlobten. 32 war Alva, wo der Matthias gestorben ist. Heute haben wir uns getroffen, um über seinen Tod zu reden. Und über ihr Leben. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Ibillu. Ich freue mich über anregende Gespräche mit Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und auf verschiedene Arten mit Themen rund ums Sterben beschäftigen. Zwungenermassen oder freiwillig.
Also wir sind ja jetzt zusammengekommen, um über Sterben zu reden. Wieso hast du zugesagt, als ich dich gefragt habe, ob du mit mir über Sterben redest?
Aus verschiedenen Gründen. Der eine sicher, wo du gesagt hast, wir sind Freundinnen. Also das ist das meiste, was du machst, löst bei mir positive Resonanz aus. Von dort her war klar, mal, also ich mache gerne Sachen mit dir, da stehe ich gerne zur Verfügung. Ein weiterer Aspekt ist, dass du ja auch ein Buch herausgegeben hast, «Zu Ende denken». Und daraus ja dann auch der Film «Zu Ende leben» entstanden ist, mit Rebecca Panion. Und ich damals an die Filmpremiere gekommen bin mit meinem damaligen Lebenspartner Matthias. Und dann eben darum auch sehr, ist der wichtigste Grund wahrscheinlich auch, weil mir der Tod näher gekommen ist, dadurch, dass mein vorhergehender Lebenspartner, Matthias, gleich darauf runter, nach dieser Filmpremiere überraschend gestorben ist und somit das sehr, mich sehr geprägt hat. Und, ja.
Magst du gerade von dem erzählen, was ist genau passiert? Oder auch ungenau, aber...
Wie der Matthias gestorben ist?
Genau, du hast schon erwähnt, er ist plötzlich gestorben.
Ja. Genau, oder eben ungenau.
Ja.
Also plötzlich, für mich sehr plötzlich. Er war also 31, war jung, sportlich, in dem Sinne gesund, ist man davon ausgegangen. Wobei, jetzt auch rückblickend, sind dann auch Sachen klarer geworden. Also gesund, ja und nein. Also er hat Depressionen gehabt. Und von dort her habe ich gewusst, dass er psychisch nicht immer so stabil ist und auch Medikamente halt nimmt. Aber sonst halt so vom physischen Erscheinungsbild und so ist er eben jung und gesund gewesen, würde man sagen. Mhm. Und ich bin in St. Gallen gewesen, wo ja du und ich uns auch kennengelernt haben, vor 14 Jahren. Genau, und wir hatten vor, um ein Wochenende im Bündnerland zu verbringen. Und wir haben einen Monat Ferien gemacht in Australien. Und ich bin noch 2 Wochen länger geblieben und er ist schon früher nach Hause gegangen. Und als ich dann nach Hause bin, psychisch nicht so gut zu Wege. Also ist hatte Angstzustände gehabt. Von daher, es ist ihm nicht so gut gegangen, aber es war in dem Sinne für mich jetzt nicht besorgniserregend gewesen. Und wir haben abgemacht gehabt, dass wir mal uns wieder etwas Gutes tun und das Wochenende in die Berge gehen, ins Bündnerland, und er darum auf St. Gallen kommt und wir dann von St. Gallen weitergehen. Weil ich habe dort einen befreundeten Mitbewohner, meinen Donnerstagsmitbewohner, wo ich übernachtet habe, wenn ich in St. Gallen gearbeitet habe. Und dann hätten wir am Freitag beide bei ihm übernachten und wären dann auf Patrogatz gegangen. Und er hat mir dann angerufen an dem Freitag, den 13. zum sagen, mir ist nicht gut, ich habe gerade einen Arzttermin noch gehabt und bin zum Heilaufen und habe mich übergeben. Ich kann so nicht Zug fahren. Ich komme morgen. Und dann habe ich mir Sorgen gemacht und gesagt, ja, soll ich heimkommen? Ist so, nein, also ich habe einfach so nicht Zug gefahren. Ich gehe jetzt heim liegen und treffen wir uns morgen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann ist das halt so. Und bin dann halt auch enttäuscht gewesen, dass er mich versetzt hat. Und habe dann, bin dann zu einer Kollegin das Nachtessen und habe dann auch bei dem Kollegen übernachtet. Und am nächsten Morgen bin ich verwacht und habe noch keine Nachricht gehabt und habe dann fragen, wenn er kommt, und habe ihn aber nicht telefonisch erreicht. Und gegen Mittag habe ich es dann wieder probiert und ja, da habe ich ihn nicht erreicht und dann habe ich seiner Schwester angerufen, um sie bitten, zum vorbei zu schauen, weil sie ist die Einzige, die noch einen Schlüssel von unserer Wohnung hatte. Wir haben dann zusammengekommen, genau. Und es war halt auch viel näher gewesen. Und überraschenderweise habe ich auch seinen Eltern angerufen, was ich sonst nicht gemacht habe. Ja, und ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mir mehr Sorgen gemacht habe als sonst. Also, aber gleich ist es komisch, dass ich zum ersten Mal auch seiner Mutter angerufen habe. Und die haben dann sich getroffen und sind dann zusammen hier und haben mir gesagt, ja, sie würden mir dann Bescheid geben, was dann läuft. Und ich habe dann aber nichts mehr gehört, den ganzen Nachmittag nicht. Ich habe dann so das Gefühl, no news is good news. Die hocken jetzt da und reden miteinander, weil, eben wie gesagt, ich wusste, ihm geht es nicht so gut. Und habe dann wie das Gefühl gehabt, jetzt redet die und das ist wie gut. Also, ja, und dann bin ich dann mit meinem Donnerstagsmitbewohner essen am Abend, wo ich gefunden habe, ja, und dann habe ich dann irgendwann gefunden, so, also jetzt muss ich nochmal anrufen, weil jetzt muss ich entweder allein gehen oder ich muss absagen oder irgendwie, ich kann ja die dann auch nicht so lange hängen, das Patrogatz, oder? Also, ja, und dann habe ich dann der Schwester angerufen, die gar nicht abgenommen hat, und dann den Eltern, die mir dann gesagt haben, da hat die Mutter angenommen, hat wie gesagt, es sind alle da, komm doch auch. Und ich so, ja, wer ist denn alles da, was ist eigentlich los und so. Und sie hat dann wie gesagt, sie seien vor der Wohnung und er hat den Schlüssel anstecken. Und somit haben sie gewusst, er ist rum, aber er ist wieder ans Telefon genommen, hat er vom Leuten aufgemacht und dann mussten sie den Schlüsseldienst und der Polizei anrufen, wo dann die Polizei dann auch noch dem Rettungsdienst angerufen hat, weil es ja wie klar war, dass er drin sein muss und wenn er nicht reagiert, dass die auch vor Ort gerade sind. Und es war zu spät gewesen. Und ich so, ja was, wie zu spät? Also, völlig akustisch verstanden, aber irgendwie ist mir das schräg reingekommen. Und sie gesagt, ja, er sei auf dem Sofa und sei schon tot gewesen. Und dann sind alle da von der Familie und ich könnte auch zu ihnen kommen und ich könnte auch bei ihnen übernachten, weil sie den Schlüssel müssen austauschen und ich könnte jetzt gar nicht zwischen die Wohnung. Ich weiss nur noch, dass ich geantwortet habe, ich kann so nicht Auto fahren. Ich organisiere irgendwie, dass ich zurück in die Zentralschweiz kommen. Und ja, es ist wirklich irgendwie mir nur durch den Kopf, ich kann es nicht abfahren.
Ja. Ja.
Und ja, dann, ja, dann bin ich froh gewesen, ist dann da der Donnerstagsmitbewohner daheim gewesen, wo ich einfach ihm dann nachher, also der hat auch gewusst, dass ich den Matthias nicht erreicht habe. Und,
ja.
Und ich ihm das können sagen und irgendwie, also ja, das ist dann alles so unwirklich gewesen. Ich weiss nur, dass ich völlig neben der Schule gewesen bin und wie dann mega viele Telefonate geführt habe zum Organisieren. Zum jemanden organisieren, der mich in meinem Auto in die Zentralschweiz fahren kann, weil der Donnerstagsmitbewohner auch nicht fahren kann. Und irgendwie ich St. Gallen ja auch nicht wirklich so mein Umfeld jetzt ist. Und dann aber auch meinen Vater angerufen habe, der am 13. Geburtstag hatte. Das war mittlerweile ja dann der 14., wo ich gedacht habe, hätte ich jetzt am Wochenende auch anders zu tun, wieder mich zu bebäbeln. Aber ich habe wie gewusst, ich möchte lieber zu ihm in seine Ferienwohnung. Und dort habe ich seit eh und je, seit Kindertagen, mein Bett. Und das war so der einzige Ort, wo ich mir noch vorstellen konnte, Nacht zu verbringen. Weil selbst wenn ich in die Wohnung hätte können, hätte ich das vermutlich nicht geschafft. Mhm. Ja. Ja, und schlussendlich dann eine Studienfreundin, sie und ihre Freund sind dann von Zürich mit dem Zug auf St. Gallen zu mir in meinem Auto in die Zentralschweiz gefahren und sind nach dem Zug wieder auf Zürich.
Wow.
Und das, ja, das hat irgendwie gut getan. Aber nur bis ich dann dort war, war dann niemand mehr dort. Es waren dann nur noch die Eltern dort. Also alle Geschwister und Halbgeschwister sind nicht mehr rum. Auch das Care-Team nicht mehr. Und das ist so rückblickend das, was ich auch, wo mich noch hätte mögen, wo ich zwar da irgendwie eine Visitenkarte bekommen habe, dass ich mich jederzeit melden kann, aber Ich glaube, das habe ich dann an mir so gemerkt. Ich bin jemand, der dann gelernt hat, wirklich um Hilfe zu bitten. Das ist etwas, wo ich glaube, recht gut konnte im Verhältnis zu anderen oder auch im Verhältnis zu vorher. Dass ich wirklich konnte sagen, hey, ich brauche, dass mir jemand etwas kocht. Was weiß ich. Oder irgendwie hilft das Bett frisch beziehen. Irgendwie so simple Sachen, wo aber die Leute auch noch sehr froh waren, haben so etwas Konkretes können machen.
Ja.
Und das ist dann. Ja, das wurmt mich eigentlich, dass dort wie meine Not scheinbar niemand erkannt hat. Ja, ich meine, du kommst nicht in deine Wohnung rein, du wirst nicht mal von der Polizei informiert. Du bist auf Papier nur die Mitbewohnerin, die nichts zu sagen hat. Und doch bist du eigentlich die, die immer am nächsten ist. Ja. Und das ist das, wo ich wie... ja, mich nicht gesehen oder meine Not nicht gesehen. Also, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Not nicht gesehen wird. Und ich da auch darum dann wie auch nicht, entweder den Mut nicht oder auch einfach die Lust nicht mehr hatte, mich denen zu öffnen, wo sollten als Seelsorger, als Care-Team da sein.
Mhm. Also der Fakt, dass das Care-Team wie nicht auf deine Ankunft gewartet hat oder zumindest später auf dich zu noch mal gekommen wäre, hat dir ein bisschen die Lust genommen.
Das so Vertrauen. Das ist weniger Lust, vor allem
ja,
das Vertrauen.
Lust, ja. Ist ein bisschen,
ja.
Aber du hast in diesem unglaublich verrückten Schockmoment, oder, den man sich ja nie vorstellen kann, wie gewusst, ungefähr gewusst, was du brauchst und vor allem, was du nicht brauchst. Also, du hast zumindest können sagen, okay, ich will. Ich würde auch, wenn ich könnte, nicht in der Wohnung schlafen, aber ich will genau in das Bett, wo bei meinem Papi in der Ferienwohnung ist.
Mhm. Ja, ja und nein. Also jetzt bezüglich auf die Wohnung war es wirklich sehr eine grosse Ambivalenz auch gewesen. Also auch auf, also wo es nachher darum gegangen ist, was mache ich jetzt eigentlich? Also, es war seine Wohnung, die wo er mit Erbvorbezug der Eltern bekommen hat. Und ich habe ihm Miete gezahlt. Aber wir hatten auch keinen Mietvertrag gehabt. Aber eben, wie gesagt, durch das, dass wir nicht verheiratet waren, bin ich auf Papier ja eigentlich nur Mitbewohnerin gsi. Und hatten die Eltern von ihm nicht okay gegeben, dass ich wieder zu den Schlüssel kam, dann hat, also die hätten dann verweigern können, dass ich je wieder einen Schritt in die Wohnung mache. Das war zum Glück bei uns jetzt nicht das Thema gewesen, wir haben es nach wie vor gut, aber das hat mir wie einfach zusätzlich noch zum Schmerz vom Verlust von deinem Lieblingsmensch quasi, dass dann von der Behörde und so dann irgendwie wie, eben, ich bin mir wirklich nicht gesehen vorgekommen. Also es ist wie, alle haben so weit Erwartung, weil ich ja immer am nächsten war, dass ich mich um sehr viel kümmere. Aber rechtlich gesehen hatte ich null Recht. Also, jetzt abgesehen vom Finanziellen, sondern einfach auch von der Polizei irgendwelche, also sein Nachteil zum Beispiel wieder zurückzubekommen, weil mir ist es noch wichtig gewesen, zu wissen, hat er die letzte Nachricht, die ich ihm geschrieben habe, noch gesehen oder nicht. Mhm. Und das Nachteil hat es mitgenommen. Und einfach so Sachen, wo einfach ich das Gefühl hatte, ja, aber ihr könnt doch mich nicht einfach ausklammern. Mhm. Und einfach, wo du dann nicht gewusst hast, ja, die müssen zuerst jetzt das Okay vom Vater haben oder von den Eltern haben, dass sie mir dürfen Auskunft geben. Und das ist, ja, das ist schwierig gewesen, aber von wegen auch der Ambivalenz, wo ich wie zuerst schon Mühe hatte. Ich meine, er ist in der Stube gestorben, wo dann ich denkst, was mache ich in dieser Wohnung? Also es ist, ja, wollte ich jetzt da innen wohnen? Also, wo ich auf dem Sofa dann auch recht lang eigentlich gar nicht mehr gehockt bin. Und gleichzeitig eben, da hörst du Leute, die sagen, ich könnte nicht mehr sein, wo ich dann wie, aber auch eben die Ambivalenz im Sinn von, wo sie denn sonst hin? Es war ja gleich mein Zuhause gsi und ist es auch noch gsi. Es ist einfach, ja, dann sehr gewöhnungsbedürftig, wenn du reinkommst und es ist eigentlich so, als ob er jeden Moment wieder kommen könnte. Es ist noch ein anbissiges Stückchen bereits Brot rumgelegen. Ja, es sind, also seine Schuhe, seine Kleider, also es war alles eigentlich rum gewesen, bis aufs Nattel und er. Und das ist dann irgendwie schon heftig, wo dann irgendwie wie, ja, dann halt ein Prozess ist, wo manchmal bin ich froh gewesen, habe ich dort können sein, manchmal habe ich auch gesagt, hey, jetzt muss ich noch jemand anders sein. Oder dann halt auch, ich wäre gerne da, aber ich möchte jetzt nicht allein da sein. Mhm. Und dann halt am Anfang wirklich auch, ja, habe ich ein WhatsApp-Gruppchen gemacht, with a little help from my friends, wo dann die sich auch organisiert haben, wer wenn zu mir kommt und mich betreut quasi. Ja. Also habe ich mir mein Care-Team selber gebaut, wenn du so willst, aber
aber das ist auf deine Initiative eigentlich entstanden. Also du hast wirklich dir die Hilfe selber geholt.
Natürlich sind auch Angebote da gewesen. Ich glaube, ich konnte einfach wie können konkret sagen, was es konkret kann gemacht werden kann. Statt einfach, ja, also ich hatte dann eher Mühe gehabt mit Nachrichten, so, ja, kannst dich jederzeit bei mir melden. Also Mühe gehabt, es war lieb gemein gewesen und der Tod ist ein Tabuthema, wo ich selbst ich bei anderen Leuten nicht genau weiss, wie ich damit umgehen soll. Aber ich habe dann nicht gemerkt, dass die Leute, die mir halt mal versucht haben anzuläuten, ich dann viel eher auch zurückgeläutet habe. Oder wenn die konkret etwas gemacht haben, dass ich das viel eher dann auch annehmen konnte, als einfach die Leute, die auf Standby sind. Ja, das hat mir nicht viel gebracht. Oder eben, da habe ich auch schwierig gefunden, auf die zuzugehen. So. Mhm. Mhm. Aber ja, ich glaube, rückblickend gesehen, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht nicht so wahrgenommen habe, stimmt es vielleicht schon, dass das geholfen hat, rauszuspüren, was brauche ich denn. Und ich glaube, in dieser Zeit nachher, was ich jetzt auch rückblickend kann sagen, was ich als Positives herausnehme, ist, dass ich dort wirklich sehr fest auch auf mich und meine Bedürfnisse gehört habe. Und wie dem Impuls dann auch vertraut habe oder nachgegeben habe oder um das gebeten habe. Wo sonst im Alltag dann viel eher findest, ah, ich kann doch nicht so sein. Und, es gehört sich nicht, wo dort, es ist mir wirklich fadengerade oder scheißegal gewesen, dann sollen sie denken. wo ich dann wie versucht habe, ja, in dem Sinn, so komisch wie es klingt, das Positive rauszunehmen und dann wie finden, ja, wenn ich jetzt auf mich höre, dann ist das meine Antwort und wenn man das als Ass im Ärmel kann bezeichnen kann, dann soll man das, aber das habe ich dann manchmal halt auch vorgenommen, weil ich wie gefunden habe, alles andere würde ich mich jetzt übergehen.
Ja, super. Was war denn zum Beispiel etwas, was dir dann gut getan hat in dieser Zeit, in der ersten?
Das ist eine gute Frage.
Oder welche konkreten Angebote vielleicht auch hast du sehr gerne entgegengenommen?
Eben, also es wirklich Da-Sein, um einfach auch zu sagen, hey, kommst du zu mir übernachten? Oder kommst du zu mir und kochst für mich? Weil ich selber wirklich... An mir ist der Appetit wirklich vergangen. Also ich hatte recht Mühe mit Essen eine Zeit lang. Und schon gar nicht, also schon gar nicht die Küche steht, um Zeit aufwenden für irgendetwas irgendwie mir zurecht zu machen, sondern ja, es war auch eine Phase, in der ich sehr viel geraucht habe, wo mir das aber bewusst war und ich weiss auch nicht, das habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt ist einfach nicht der Moment, um nicht zu rauchen. Und es war eher eine, die nicht so viel geraucht hat und auch schon gar nicht vor meinen Eltern. Und das war auch so ein Moment, wo ich gefunden habe, jetzt ist einfach nicht der Moment, um irgendwie noch eine Maske aufzusetzen. Also, aber halt gleich auch im Wissen und im Vertrauen, das ist eine Phase. Ich glaube, ich weiß auch nicht. Das, also, ja, so Vertrauen darauf, es ist jetzt zwar scheiße, es tut jetzt weh, aber im Vertrauen darauf, dass das ein Zustand ist, der nicht für immer so kann sein kann, sondern es muss besser werden, es kann nur besser werden. Und von dort her, ja, also was mir immer gut getan hat, ist Wellness, also Wasser um mich herum haben, also go baden. Das hat mir immer sehr gut getan. Ich frage mich eigentlich immer, warum ich das nicht regelmässiger mache. und dort auch, ich weiß nicht, wie häufig ich das gemacht habe, aber das hat mir sehr gut getan. Ich glaube einfach auch, zum Merken, also ich weiß auch nicht, ja, eben, wenn dich dann so mit dem Tod auseinandersetzt und ein junger Mensch, der gefühlt mit im Leben steht, plötzlich physisch nicht mehr rum ist, dass dich dann auch zwungenermaßen mit deinem eigenen Körper auseinandersetzt und wie findest ich möchte wieder mehr spüren. Also das heisst, dass dann im Wasser oder dann halt auch im Yoga dann, oder irgendwie dich forcierst, um ein bisschen mehr Muskelkater zu haben, weil dich dann wieder mehr spürst. Oder eben deinen Körper wieder mehr spürst, dass dann wie versuchst, dir irgendwie bewusst ja, bewusst zu machen, dass auf dieser Ebene der Körper etwas sehr Wichtiges ist. Und ja.
Dass du dir auch selber nicht abhanden kommst und dich spürst.
Das ist das letzte Stündli. Der Podcast, der über das Sterben geredet wird. Dalva hat vor 5 Jahren ihren damaligen Lebenspartner verloren. Sie erzählt uns, wie sie es geschafft hat, die erste Zeit nach dem plötzlichen Tod von ihrem Verlobten zu überstehen und wie sie wieder Zuversicht gewonnen hat.
Ja, ich glaube wirklich auch einfach bei mir zu bleiben und wirklich zu fühlen, fühlt sich das jetzt richtig an oder nicht. Und es hat wirklich auch Tage gegeben, wo ich mich nicht auch überwinden konnte, um mich zum duschen zu gehen, um einfach wirklich, obwohl dort dann gewusst hast, es würde mir gut tun und würde eben das Wasser wieder Lebensenergie wecken, aber dann wie dann halt auch mit sich selber lieb sein und finden, gut, warum eigentlich? Also dann halt mal nicht, machst halt einen Hängertag. Ja, und versuchst auch den auszukosten. Also ich glaube, es ist wie so ein bisschen darum gegangen, zum Zuversicht zu haben, dass das eine Phase ist, die vorbeigeht, und wie versuchen, ja, geniessen, das ist ein falsches Wort, aber dass die in dem Sinn, weil du weißt, sie ist vergänglich, halt wie so angenehm wie möglich gestaltet.
Dass sie auch wirklich lebst, eigentlich, diese Phase.
Ja, und halt einfach mitgestaltet. Also im Sinn von, ich glaube, das ist eine von den Erkenntnissen, die ich dem Erlebnis zu verdanken habe, dass, wie soll ich sagen, also, das ist etwas vom Brutalsten, was ich erlebt habe. Und selbst eben, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber rede, fühle ich mich so ein bisschen gespalten zwischen einerseits willst du authentisch erzählen, wie es war, und gleichzeitig wie auch das Positive hervorheben, weil es muss ja an jedem irgendetwas Positives haben, oder das ist zumindest meine Hoffnung und Einstellung. Und gleichzeitig wollte ich wie auch nicht, dass es so überkommt als, ah ja, es ist halt so, und got over it and moved on. So, kann ja nicht so schlimm gewesen sein, oder? Ja, sondern, also, dass ich es nicht schön rede, quasi, und gleich versuche, halt das Positive daran hervorzuheben. Und das ist das, was eben meine Erkenntnis ist, wie so, dass das, was dir passiert, eben ist, oder das, was mir passiert ist, das habe ich als extrem schlimm empfunden und extrem prägend. Aber es ist mir ab dem Moment wirklich viel besser gegangen, wo ich wie auch rausgehen konnte, zum sagen, ja, genau, das, was passiert ist, das kann ich nicht ändern. Aber wie ich mit der Situation umgehe, das ist meine Entscheidung. Und ich kann jetzt entweder den Kopf in den Sand stecken und mich ewig lang bemitleiden und finden, hey, es ist das Übelste und Schlimmste, dass mein Lieblingsmensch weg ist und das Leben hat keinen Sinn mehr und ich werde nie mehr wieder glücklich und was weiß ich. Oder ich sage nach wie vor, es ist mega scheiße, was passiert ist, und ich vermisse den Matthias und das stellt ja niemand in Frage, was war, aber es war in dem Moment gewesen, und jetzt schaue ich vor und schaue, was kann ich denn jetzt gestalten, weil egal, ob ich mich entscheide, glücklich oder unglücklich zu sein, physisch kommt der Matthias nicht zurück. Punkt. Und darum gehe ich inzwischen sehr fest davon aus, dass er, gerade weil wir so eine gute innige Beziehung hatten, sich ja wünscht, dass ich glücklich bin. Und somit ist mindestens zwei nicht dienend, wenn ich schaue, dass ich glücklich bin. Weil schlussendlich bin ich auch für mein eigenes Glück verantwortlich und niemand anders, egal ob tot oder lebendig, sondern jeder für sich allein. Und das ist, glaube ich, so das, wo dann auch ein Stück weit erlösend ist. Wenn du mir sagen, hey, wie ich weitermache, das habe ich wirklich in der Hand. Was passiert? Ja, das ist dann eigentlich nicht immer planbar, aber wie ich damit umgehe, ist meine Entscheidung. Mhm.
Hast du das Gefühl gehabt, dass es dort auch Erwartungen gegeben hat, wo du das Gefühl hast, hättest du versucht zu erfüllen oder ganz bewusst nicht erfüllt hast? Oder?
Mhm. Ja, sehr. Also das ist etwas wirklich vom Krassesten, was mir dort aufgefallen ist. Also nur schon, nimm jetzt mal irgendwie im klassischen Sinn, man trägt schwarz. Also, das ist irgendwie eine Erwartung von Leuten, vielleicht auch nicht. Also, das war bei mir jetzt nicht mehr so gewesen, aber es ist dann wie so, oder das Trauerjahr ist vielleicht fast noch das bessere Beispiel. Man ist dann wie so eigentlich aufgefordert, ein Jahr lang zu trauern. Nicht länger und nicht kürzer, sondern aber das Jahr.
Das dafür so, wie sich es gehört.
Genau.
Ja.
Ja, sehr schön gesagt. Und also, ja, da habe ich mich dann aber auch gefragt. Also ich meine, ich bin mir wirklich extrem beobachtet vorgekommen. Ja, also wir sind halt beide aus dem gleichen Dorf gewesen, und dann 20 Minuten weiter weg gewohnt. Und ich, eben, vielleicht ist es auch alles nur in meinem Kopf gewesen, aber ich hatte wie so das Gefühl gehabt, es ist so angeboren an den Menschen, so eine gewisse Sensationsgeilheit, wo einfach wollen wissen, was ist denn eigentlich genau passiert, wo ich das ja auch nicht genau weiss, auch abschließend wird man das nie genau wissen. Also, laut Obduktionsbericht kann man sagen, es ist, Todesursache ist Atemstillstand aufgrund von einer Mischintoxikation zwischen Drogen und Medikamenten. Aber ja, ich meine, schlussendlich weiss man das jetzt, kann man so sagen, aber was heisst das jetzt? Also ich meine, schlussendlich weiss ich halt nie abschließend, ist es ein Unfall oder ein Suizid gewesen. Und das hat mich auch lange beschäftigt, weil ich das auch mir nicht wollte vorstellen, dass es ein Suizid gewesen sein könnte, weil das hätte ich persönlich genommen. weil, also es ist kein Abschiedsbrief, nichts. Es ist, so wie ich die Beziehung wahrgenommen habe, sind wir zwei, was jetzt nur ihn und mich betroffen hat, glücklich gewesen miteinander. Und das hat dann überhaupt nicht in mein Bild gepasst, dass er einfach würde gehen, ohne sich zu verabschieden. Und überhaupt, also, ja, das geht doch nicht.
Oder ohne ich zu dem Zeitpunkt wie nicht dürfen sein.
Genau. Und ja, eben, und das ist dann halt dann auch, wo ich mich dann beobachtet gefühlt habe, oder eben, wo ich dann auch Sachen gehört habe, da sind mir alle Haare zu Berge gestanden. Also klar, kann, also nimmt es einem Wunder, oder ja, was zum Geier passiert ist, aber einfach irgendwie so mutmaßlich das in den Vordergrund stellen, statt einfach zu fragen, hey, wie geht es dir? Das habe ich wie vermisst. Ich meine, dann hörst du von all diesen Leuten, die irgendwie zur Schule gegangen bist, nie etwas, und dann plötzlich kommt irgendwie Nachricht, oh, was ist passiert? Findest du einfach, weißt du was? Erstens einen Scheiss dran gehabt, und zweitens weiss ich selber nicht, und das hat mich ja auch extrem aufgefressen. Und ich glaube, da ist dann auch in meinem Trauerprozess dann wirklich 3 Jahre später der Moment gewesen, wo ich wie konnte loslassen oder konnte mir selber weismachen, dass das mit der Beziehung, die wir geführt haben, nichts zu tun hat, warum er physisch nicht mehr da ist. Mhm. Und dann konnte ich loslassen und finde, ja, dann spielt es auch keine Rolle, weil das hat dem Fall mit mir ja nichts zu tun.
Du hättest beides nicht können verhindern, oder?
Oder ja, die Schuldfrage, ja, das ist dann das andere. Also da habe ich auch, also da habe ich dann Sachen gehört, so, ich hätte nicht sollen noch 2 Wochen allein in die Ferien.
Da hat man dir gesagt?
Ja. Und ich hätte doch sehen, wie schlecht es ihm geht. Und,
wie bist du mit solchen Sachen umgegangen, mit so Aussagen?
Wie ich damit umgegangen bin? Ja, ich glaube, ich hatte dann wirklich das Bedürfnis gehabt, zum mich erklären oder versuchen, ihn zu rechtfertigen oder
zu verteidigen.
Zu verteidigen, genau. Also, ihn in Schutz zu nehmen, weil er es ja nicht mehr kann. Aber ist natürlich schon auch so, es hat es mir dann auch, wie soll ich sagen, schwierig oder eben einfach gemacht, den Matthias so als fast heilig denn zu sehen, weil es hat dann wie keine Beschmutzung dürfen stattfinden. Und darum habe ich alles, was irgendwie eben auf das könnte ich hinweisen, dann auch vehement abgestritten, weil ich es einfach auch die Möglichkeit gar nicht habe in Betracht ziehen. Und wird mir auch wie auch nicht gerecht. Also von wegen eben Schuldgefühl und so, es ist wirklich, der Matthias und ich haben wieso, ich weiss gar nicht, wie es angefangen hat, aber wenn jemand ein Problem hatte und wir miteinander geredet haben, haben wir wie zum die Unterstützung dem anderen gegenüber zu sagen, also gesagt, you jump, I jump, remember? Also von Titanic, die Szene, wo wie halt eben, ich bin für dich da und wenn du im Scheiß bist, dann bin ich da. So quasi war meine Message. Und das haben wir uns einfach irgendwie immer so gesagt. Und das ist mir direkt in der Zeit, direkt nach dem Tod, so krass eingefahren, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich nicht rum bin. Und dann haben sich die Leute, denen ich das erzählt habe, die haben sich dann Sorgen gemacht, haben das Gefühl gehabt, ich sei suizidgefährdet. Und ich fand, das geht gar nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er gejumpt ist, sondern dass er ausgeschlüpft ist. Aber Fakt ist, ich habe ihm gesagt, ich bin da für dich und ich bin verdammt mal gewesen. Ich bin an dem Freitag, den 13. zu der Kollegin essen und habe versucht, einen schönen Abend zu machen, während er daheim auf dem Sofa am Sterben war. Und das habe ich so brutal gefunden. So. Und dann ist es dann, wo ich seinen Leichnam noch mal besuchen, sagt man dem so. anschauen, Abschied nehmen, wie auch immer. Dort habe ich wie so die Eingebung gehabt, oder ich weiß es auch nicht, wie man es nennen will, aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, es geht mir wie ein Schuppen von den Augen, dass ich so das Gefühl hatte, hey Alva, denk doch mal über das You Jump, I Jump, Remember raus. Ich muss vielleicht noch sagen, mit 17 haben wir Titanic zusammen nicht auf DVD, auf Video geschaut, so alt sind wir schon. Und das ist dann wie halt so quasi eben noch aus Vergangenheit der Bezug dann mit You Jump, I Jump, Remember gewesen. Und dann kommt plötzlich so die erlösende Erkenntnis, halt, denk mal über das raus, wie hört denn der Film auf? Ja, schlussendlich stirbt er und findet aber, hey, du hast dank mir herausgefunden, was du wirklich willst und auch was du nicht willst. Und leb danach, mach, was dein Herz will und wird glücklich und mach Babys und leb dein Leben. Und das hat mir dann irgendwie wie auch geholfen, dass ich dann wie mit diesen zwei Sachen dann wie irgendwie mich an diesen zwei Strohhalmen konnte festheben, um zu wissen, okay, irgendwann wird es wieder besser. Und er will, dass es mir gut geht. Und er hat keine Besitzansprüche auf meinen Körper, den er ja sowieso nicht mehr hat. Also von dort her, wenn er noch irgendetwas will, oder wenn noch etwas rum ist, dann ist die Essenz, wo Gefühle rum sind. Und dann will er, dass es mir gut geht. Und will das unterstützen. Und ich glaube, das hat mir schlussendlich irgendwie, ja, die zwei Sachen haben halt extrem geholfen, um wie auch das Gefühl zu haben, darunter sage ich auch immer seine physische Absenz, also ich habe das Gefühl, es ist nicht einfach vorbei, wenn man stirbt, ja, das Kapitel Körper ist dann vorbei, aber ja, also, ja. Ich weiß gar nicht, was die Frage war, sondern ich erzähle da einfach
an nichts. Das ist super interessant.
Ja.
Du hast ja dann, also eben so tönt ist es dir ja dann auch gelungen, wie den Abschied zu nehmen von deinem Lieblingsmensch. Du hast ja aber auch noch müssen von Zukunftsplänen Abschied nehmen. Und das ist ja vor allem alles auch so wahnsinnig plötzlich gekommen. Oder? Also, da hätte ja niemand damit rechnen können. Darum bist du ja auch an diesem Freitagabend überhaupt noch auf die Idee gekommen, mit einer Freundin zu Nacht zu essen zu gehen. Oder? Das war ja so nicht irgendwie angekündigt gewesen, quasi, oder? Das war ein extrem plötzlicher Tod gewesen. Und das ist ja eh besonders schwierig, um dann einen Abschied zu finden. Und du hast dich aber gleichzeitig auch müssen von deinen Zukunftsplänen verabschieden. Ihr habt ja noch zusammen etwas vorgehabt. Mhm. Ist das eins aufs Gleiche rausgelaufen für dich? Wie hast du neue Perspektiven dann gefunden?
Also unser Plan war, dass wir eineinhalb Jahre später geheiratet hätten. Und grundsätzlich ist das für mich nie in Frage gestanden, dass uns irgendetwas könnte trennen könnte. Das, also ich, ja. Und also ich meine, es ist dann wirklich krass gewesen, dass dann einerseits der Lebenspartner weg ist und durch das, dass es seine Wohnung war, hast du wie auch gewusst, früher oder später musst du aus dieser Wohnung raus. Aber ja, schlussendlich ist alles wieder auf Null. Ja, also alles, was du geplant hast, ist dann wie so weg. Und das ist, glaub, das habe ich auch schwierig gefunden, so mit den anderen Trauernden, also mit seiner Familie, wo ich ja, manchmal schwierig gefunden habe, wenn seine Eltern gesagt haben, ah, du und seine Schwester, ihr seid noch jung, aber ja, bei uns ist es jetzt dann vorbei und also für euch geht es noch weiter. Und ich wie gefunden habe, also das stimmt, und mir dann aber gleichzeitig wie auch Gedanken gekommen sind, so, ihr habt aber 30 Jahre mit ihm gehabt und ich 2,5 und es wäre jetzt eigentlich jetzt nur an mir gewesen, den Rest mit ihm zu haben, wo mir ich davon eigentlich geraubt worden bin. Also es ist so, und dann habe ich dann, aber das habe ich natürlich nicht gesagt und auch irgendwie in dem Sinn nur halb gemeint, weil ich fand, es ist ja keine Competition, wenn es schlechter geht. Fakt ist, wir vermissen ihn alle. Und
es ist halt so ein Impuls, oder, den man dann hat.
Genau. Und da habe ich wie so gemerkt, das ist einfach wie auch etwas total anderes, je nachdem, welche Beziehung du gehabt hast. Ich meine, ich stelle mir das extrem etwas als Schlimmes vor, wenn du als Eltern dein Kind musst zu Grab tragen. Das ist wie die falsche Reihenfolge. Also, es gibt ja, wie, wenn deine Eltern sterben, dann heisst es, du bist weise. Aber wenn dein Kind stirbt, dann gibt es gar keinen Ausdruck dafür, wie die falsche Reihenfolge ist. Und ja, eben, das jetzt, als ich selber Mutter bin, das ist wirklich ein grausamer Gedanke, sich das vorzustellen, wenn dein Kind vor dir stirbt. Aber gleich auch dann, wie zu merken, dass Ansprüche oder Erwartungen von anderen auch anders sind. Also ich meine, eben, wir haben es vorhin gestreift. Die Erwartung hatte ich einerseits wie so, ja, du musst jetzt trauern und darfst ja nicht irgendwie wieder schnell glücklich werden, weil sonst ist ja das quasi nicht richtig und wahr gewesen, was du mit Matthias gehabt hast. Aber gleichzeitig dann gleich auch, ja, aber hey, du bist jetzt, wie alt bin ich gewesen? 33, so im Sinne von, ja, die biologische Uhr tickt. Also wenn du jetzt willst, bald nochmal Mami werden, dann müsstest du jetzt mal aber gleich noch ein bisschen weiter schauen. Also sowieso, als ich gefunden habe, schläft. Also, ja, und das hast du weder als Schwester noch als Eltern. Aber so als Lebenspartnerin, wo, ja, da kommen so Erwartungen plötzlich auf dich zu.
Du kannst es wie nicht recht machen, oder?
Ja.
Du hast es jetzt gerade angedeutet, jetzt bist du eine selber Mutter. Seit 2 Jahren bald hast du Familie. Hat das jetzt auf dein jetzige Leben das Erlebnis mit dem Matthias hat? Oder was für einen Einfluss hat das auf dein jetzige Leben? Auch in Bezug auf dein Familienleben?
Also es hat sicher einen Einfluss, ja, welchen konkret. Also mit Sicherheit, wie der Lars und ich uns kennengelernt haben, also mein jetziger Lebenspartner, ist sicher geprägt davon. Wir haben uns online kennengelernt. Und ich glaube, ich habe wie zum ersten Mal nicht das Gefühl gehabt, müssen mich von einer speziell guten Seite präsentieren, um zu gefallen. Sondern ich habe es dort eigentlich eher gar nicht darauf angelegt, zum gefallen, sondern habe ich gefunden, ja, also wenn es etwas wahr sein soll, dann soll es ja eigentlich nicht auf irgendwie der besten Seite und auf der rausgebützelten Happy Face Basis starten, sondern eigentlich wirklich gerade so bin ich und entweder es passt oder es passt nicht. So. Und es ist wirklich dann, meine erste Frage an ihn war, was er glaubt, dass nach dem physischer Tod ist. Und ich habe dann wieso gedacht, so irgendwie, okay, das kann sein, dass du jetzt gerade vergraulst, weil ich meine, das ist ja vielleicht auch ein bisschen creepy, wenn du so das als erste Frage stellst. Aber ich habe wieso das Gefühl gehabt, das ist mir ab dem Zeitpunkt noch wichtig gewesen, dass jemand, der zum Beispiel sagt, hey, nach dem Tod ist nichts und ist dann einfach vorbei, dass ich die Meinung zwar akzeptieren kann, aber ich vermutlich nicht eine Beziehung oder nicht würde eine Beziehung mit so jemandem eingehen, weil das einfach zu weit weg ist von dem Weltbild, wie ich es habe. Mhm. Oder auch Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich für mich gemerkt habe, dass es da nachher noch weitergeht. Und darum habe ich wie so gefunden, okay, ich falle jetzt gerade mit der Tür ins Haus und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, ist ja dann auch gut, dann weiss man es dann gerade. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, wo prägend ist, dass quasi nicht ewig lang warten und mal schauen. Klar, mal schauen und nicht forcieren, aber mehr so im Sinn von, wenn es passt, dann passt. Also, ja.
ja, also, und wenn nicht, dann auch nicht mehr lang rumplämperlen quasi.
Ja, genau. Und also, ich meine, also, dann halt auch der Fakt, dass ich nach 4 Monaten schwanger geworden bin, ist ja dann wie auch okay, also ja, auf was willst du denn noch warten? Also, das ist sicher prägend gewesen oder so hat es sicher beeinflusst und ich habe sicher nie ein Geheimnis daraus gemacht, sondern eben, ich habe die Frage gestellt und er hat dann wie gesagt, er geht davon aus, dass die Energie noch rum ist und hat dann auch gefragt, ja, ob mich das Thema gerade beschäftigt. Mhm. Und ich dann wie auch gefunden nein, mittlerweile kann ich recht gut selber entscheiden, ob ich mich mit dem Thema beschäftigen will oder nicht. Und hat dann für mich, als ich das geschrieben habe, dann auch gemerkt, dass es wirklich so ist. Und das hat mir irgendwie auch gezeigt, mal, ich bin da einen grossen Schritt weiter in der Verarbeitung. So. Mhm. Und ja, das ist sicher, wie es prägt, dass ich dann eben vielleicht spontaner auch bin oder wie versuche im Moment auch mehr zu sein, weil ich weiss, dass eigentlich kein Zustand ewig dauert und so dann wie versuche die weniger schön sind, Motivation zu geben, ja, es kommt besser und die halt extrem schön sind, mir aber auch vor Augen zu halten, hey, geniesse sie, weil sie sind auch nicht ewig.
Also das heisst, dass sich für dich nicht nur dein Verhältnis zum Sterben, sondern eben auch dein Verhältnis zum Leben sich verändert hat.
Ja, also es ist für mich eben nicht das Entweder-Oder, sondern es gehört dazu. Ja.
Redest du dann auch mit dem Lars über das Sterben?
Ja, wir haben auch schon mal mehr darüber geredet.
Also über euer eigenes Sterben?
Weniger. Also, nein, weniger. Also
wenn jetzt du plötzlich in einer schwierigen Situation wärst, gesundheitlich, wüsst ihr so ungefähr, was du dir würdest wünschen und umgekehrt?
Ja, sehr ungefähr. Also, aber Patientenverfügung und so Sachen hat er gemacht. Ich sollte es noch machen. weniger. Es ist jetzt eher Thema mit unseren Eltern. Das sind dann wie halt so Sachen, wo wir aber durchaus sagen, wir sollten uns mal darum kümmern. Aber jetzt im Alltag, dass dann halt untergegangen ist oder wenn man dann mal Zeit miteinander verbringt, dann wird dann doch auch angenehmere Themen bevorzugt. Mhm. Ja.
Aber was glaubst du jetzt für dich, was wird für dich wichtig sein in deinem eigenen Sterben?
So weit habe ich mir das gar nicht ausgemalt, nein. Grundsätzlich würde ich gerne gesund sterben. Also meine Vorstellung wäre, als alte, zufriedene Frau dann mal ins Bett zu liegen und einzuschlafen und dann die Zeiten zu wechseln. Das wäre so meine Wunschvorstellung. aber da habe ich mir noch viel zu wenig Gedanken gemacht. Aber was mir eher durch den Kopf geht, ist, man sollte ja auch, wenn man ein Kind überkommt, so einen sogenannten Geburtsplan machen. Und ich weiß nicht, wie viele Geburtspläne tatsächlich so rauskommen, wie man dort plant. Also von dort her glaube ich, dass man den Tod vielleicht auch nicht so planen kann. Ja, ausser man plant ihn eben. Also, meine ja. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein Plan, den ich noch nicht machen will. Ja, aber eigentlich ein schöner Reminder, weil das ist auch das, was ich bei Matthias in einer Tour vier schwierig gefunden habe. Es war ein Abdankungsfeier irgendwie eine Woche nachher, aber dann die erste Zerstreuung war dann auf einmal im September. Also ein halbes Jahr später. Und einfach so, da hast du auch wirklich so lange gar nicht können irgendwie abschließen, weil die Urne rum war und in der Familie hin und her diskutiert worden ist, wo jetzt die soll hinkommen. Ja, und ich habe mich dann eigentlich recht rausgehalten, weil ich recht gespürt oder glaubt hat zu spüren, dass ihm wurscht ist, wo jetzt der Rest von seinem Körper noch ist. Matthias, seine Asche ist dann auf einem Berg unter einem Baum, haben wir dort dann ein Trauerfeuer gemacht. Also stimmig für mich so in dem Sinn.
Fährst du an den Ort manchmal noch her? Oder bist du noch mal angegangen?
Im ersten Jahr bin ich sehr häufig dort, gewesen, so mit einem Bändchen rauf. Und ich habe dort dann auch noch ein Buch fertig laut vorgelesen, wo ich ihm vorgelesen hatte. Und Paulo Coelho habe ich dort das letzte Kapitel dann dort. Also es war mir noch wichtig, gewesen, das abzuschliessen, weil eben, man kann besser mit Sachen abschliessen, wenn man sie fertig macht. Und das habe ich dann gemacht und war ein paar Mal wirklich dort. Und dann bin ich ein Jahr später reisen. Und auf Hawaii bin ich bei einem Schaman. Wo mir noch Nachricht von Matthias übermittelt hat. Und zwar, also weil er gemerkt hat, dass die Energie, wir sind noch extrem verbandelt und er hat gesagt, also so kann ich nicht weitermachen und er würde gerne und würde gerne helfen, aber er klebt noch zu fest an mir und so. Und dann haben wir hat er versucht, irgendein Ritual zu machen und mir dann auch noch eine Botschaft zu geben, dass ich nochmal zu dem Berg gehen soll. Und etwas mitnehmen, das ich dann dort lasse, wo ich jetzt vermutlich nicht wissen würde, was es ist, aber wenn ich heimkomme von meiner Reise, würde ich es wissen. Und dann soll ich dort mir noch Zeit nehmen, zum Abschied zu nehmen und dann gehen, nicht mehr zurückschauen. Und mich hat das mega fasziniert, weil eben zu dem Ort am Berg hat er der Schaman mich dann gefragt, weißt du, was gemeint ist? Weil der ja das also, ja, nicht gewusst hat, also woher auch. Dann habe ich gesagt, ja. Und eben, was es dann sei, ja, etwas, das uns verbindet, wo aber Zeit ist zum Loslassen. Und ich weiss noch, wie der Gedanke mich geschmerzt hat, weil irgendwie, es ist auch da dann die Ambivalenz vorgekommen, weil willst du ja eigentlich nicht loslassen und weisst aber, auf der physischen Ebene geht es nicht anders. Und hat dann hat das dann auch also zur Hawaii-Landung gefunden, ja, ich kümmere mich dann daheim. Hat es dann wie fast vergessen gehabt. Und bin dann heimgekommen und stolpern über das Leute-Schild von unserer gemeinsamen Wohnung, wo ich halt mitgenommen habe. Und ja, das fällt mir jetzt auch noch ein. Das ist wieso eigentlich das einzige Dokument, wir haben ja kein offizielles, wir haben ja nicht geheiratet, aber das ist wieso das einzige offizielle Dokument, das bewiesen hat, dass wir zusammengehören. Mhm. Weil beide unsere Namen drauf stehen. Und dann bin ich so da und dann ist mir der Schaman wieder zu sehen, weil ich wusste, dass das ist das und es ist Zeit, das loszulassen. Aber es hat mir gleichzeitig auch so wehgetan, weil das ist wie der letzte Beweis, den ich hatte.
Ja. Ja, und dann bin ich dann nochmal dorthin und habe dann das Leute-Schild dann an den Ort da mit seiner Asche und bin dann dort und habe ihm dann Sachen erzählt, vor allem meiner Reise und so, oder einfach erzählen, so in meinen Gedanken. Und habe dann gedacht, eigentlich muss ich das gar nicht, weil du weißt es ja eh. Also, und dann habe ich dann wirklich einen Abschied genommen und bin dann gegangen. Das war im Dezember 2016. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was der Lars mal gesagt hat, dass er gerne mal dorthin mitkommen würde. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ein Tabu ist, sondern dass er gesagt hat, ja, wir können gerne mal dorthin zusammen hingehen.
Genau. Das ist mega schön, ja.
Ja.
Danke vielmals, liebe Alva.
Danke, Elena, für deine Zeit und dein offene Ohr, deine Präsenz.
Und für deine Offenheit.
Sehr gerne.
Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. In dieser Folge hat uns Alva erzählt, wie sie mit 32 ihre Verlobte verloren und nachher wieder neue Perspektiven gefunden hat. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Ich freue mich über eure Inputs über die sozialen Plattformen. Bis bald!